Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Russland hat vor über einem Jahr die Ukraine angegriffen und führt seitdem Krieg gegen dieses Land. Die Frage nach der Verantwortung für diesen Krieg kann eigentlich niemand ernsthaft stellen, weil die Antwort selten eindeutig auf der Hand liegt. Und doch wird seit Beginn des Krieges und nochmals vermehrt in den vergangenen Wochen vor allem der Westen, namentlich die NATO-Staaten oder gar die angegriffene Ukraine selbst adressiert, wenn es darum geht, diesen Krieg zu beenden. Und begründet wird diese Adressierung mit dem Willen nach Frieden, mit Pazifismus. Man wird aus Pazifismus Täter-Opfer-Umkehr. Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Und wir schauen heute nach Zentralamerika, nach Guatemala und wie dort Angehörige von Religionsgemeinschaften indigene Journalistinnen dabei unterstützen, über Menschenrechtsverletzungen zu berichten. Wer pazifistische Positionen vertritt, hat es nicht leicht in unserer Gegenwart, in der Russland mit der Ukraine einen souveränen Staat völkerrechtswidrig angegriffen hat und seit mehr als einem Jahr Krieg führt gegen dieses Land mit Hunderttausenden Toten und inzwischen zahlreichen Menschenrechtsverbrechen. Da wird aus Pazifismus möglicherweise schnell unterlassene Hilfeleistung. Und wenn dann noch gefordert wird, die Ukraine solle sich jetzt an den Verhandlungstisch setzen, ist schnell die Rede von Täter-Opfer-Umkehr, dass hier suggeriert würde, die Ukraine trage eine Mitschuld am Fortdauern des Krieges. Diese Debatte, teils schrill geführt, geistert seit Beginn des Krieges durch Talkshows und durch die christlichen Kirchen, vor allem durch die evangelische Kirche in Deutschland, die der pazifistischen Friedensbewegung historisch ja eng verbunden ist und in der in Hinblick auf den Pazifismus auch kontrovers gestritten wird. Wir reden jetzt über Pazifismus, über die Frage, wann wird aus dem Wunsch nach Frieden Täter-Opfer-Umkehr? Und zwar mit einem, der sich selbst als Pazifist, als pragmatischer oder pragmatistischer Pazifist bezeichnet, Olaf Müller, Professor für Philosophie an der HU Berlin. Und ich habe ihn vor dieser Sendung gefragt, wenn der Wunsch nach Frieden dazu führt, dass man die Ukraine dazu auffordert, Kompromisse einzugehen auf Kosten des eigenen Territoriums, wann wird aus dem Wunsch nach Frieden Täter-Opfer-Umkehr Ihrer Meinung nach?
Das ist nicht meine Meinung. Ich sollte vielleicht vorweg schicken, dass der perverse Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nicht bloß völkerrechtswidrig ist, sondern auch moralisch verdammenswert. Das ist ein hervorragendes Beispiel für das, wogegen Pazifisten plädieren. Angriffskriege sind in sich verwerflich. Das vorab. Und nun geht es ja darum, dass aus der Tatsache, dass jemand angegriffen wird, sofort folgt, dass der, der sich verteidigen möchte, alles Recht der Welt dazu hat. Das ist eine Intuition, die jeder vernünftige Mensch teilt und ich als pragmatischer Pazifist teile sie zunächst auch und würde dann aber hinzufügen, dass die Verteidigung, die berechtigte Verteidigung gegen einen verbrecherischen Angriffskrieg nicht koste es, was es wolle, durchgeführt werden sollte, sondern selber wieder der Verantwortungsethik unterliegt, genauso wie auch alle anderen Handlungen eine Abwägung der Folgen des Unterlassens und Tuns mit sich bringen muss.
Aber ab wann ist denn dann die Grenze erreicht, dass man sich verteidigen darf?
Zunächst mal darf man sich verteidigen. Das ist in der Moralphilosophie, würden wir davon sprechen, dass das auf den ersten Blick ein Recht ist, dass man dann gegen andere Rechten und Pflichten abwägen muss. Und in diesem Fall ist es, glaube ich, relativ deutlich, dass wenn die Verteidigung schnell zu einem Erfolg führt, der das Grauen des Krieges sehr, sehr schnell beenden hilft, dann ist es auf jeden Fall richtig, sich zu verteidigen. Die Frage ist halt nur, ob das, was wir jetzt sehen, nicht eine überzogene Form der Verteidigung ist, die in einen sehr, sehr lange dauernden Krieg hineinführt. Und dann ist es, glaube ich, schon erlaubt zu fragen, was wäre passiert, wenn man sich anders entschieden hätte.
Und das Argument, was dann ja in der Regel kommt, und auch da werden die meisten Menschen oder die für den meisten vernünftigen Menschen dem kaum widersprechen können, ist ja, dass hätte die Ukraine sich nicht verteidigt oder wäre sie nicht von vielen Staaten des Westens dabei unterstützt worden, sich eben zu verteidigen, dann würde es die Ukraine als souveränen Staat möglicherweise schon gar nicht mehr geben. Und das kann man ja schlecht akzeptieren.
Das ist eine entsetzliche Folgerung, die aus dieser Überlegung folgt. Und wer eine solche Überlegung dann immer noch hochhält, wie es viele Pazifisten mich eingeschlossen tun, lädt damit auch Schuld auf sich. Es ist gar keine Frage, dass gegenüber den Opfern der russischen Aggression jemand, der sagt, wir helfen euch nicht, wir lassen euch im Stich, Schuld auf sich lädt. Und da muss er sehr, sehr gute Gründe haben, wenn er trotzdem eine solche Haltung einnimmt. Das ist keine Haltung mit einer reinen Weste, die man da noch haben kann, aber die Überlegungen, die trotzdem dafür sprechen, sind immer noch im Spiel und die ändern sich auch nicht. Ich möchte nur auf zwei Aspekte hinweisen. Das eine ist, und das geht nicht nur die Ukraine an, sondern die ganze Menschheit, dass in dem Moment, wo Russland diesen widerwärtigen Angriffskrieg angefangen hat, die Atomkriegsgefahr drastisch gestiegen ist und sie steigt mit jeder Verlängerung dieses Kriegs weiter an. Das ist etwas, was die ganze Menschheit angeht und abgesehen davon sind die Opferzahlen dessen, was wir bislang gesehen haben, so gigantisch, dass man sich auch fragen kann, ob das eine wohl erwogene Entscheidung gewesen ist. Also wenn wir nur mal kurz darüber sprechen, wie viele Leute jetzt gestorben sind, das ist ja in den Zahlen sehr schwer nachzuvollziehen von außen und konservative Schätzungen gehen davon aus, dass bislang über 50.000 Zivilisten gestorben sind. Das ist ein gigantischer Blutzoll, der durch die tatsächlichen Entscheidungen nach sich gezogen wurde. Und wenn wir uns jetzt fragen, und das ist ja der Kern Ihrer Kritik aus der Täter-Opfer-Umkehrüberlegung jetzt gewesen, wenn wir uns fragen, wenn stattdessen die Ukraine kapituliert hätte, dann gäbe es die Ukraine als souveränen Staat nicht mehr. Und das ist schrecklich, das ist ein Freiheitsverlust und das ist die Vernichtung von vielen wichtigen Werten wie Menschenrechten, freie Meinungsäußerung und so weiter. Dann wären aber vermutlich längst nicht so viele Leute gestorben oder schwer verletzt und traumatisiert und vergewaltigt worden. Und das ist der Teil der Überlegung, der so bitter ist, weil es nämlich keine saubere Lösung gibt.
Dann fragen wir mal andersrum, ab wann sind aus Ihrer Sicht denn die Kosten sozusagen zu hoch, als dass ein Land sich verteidigen darf? Oder ab wann sind sie nicht mehr zu hoch und dann darf sich das Land verteidigen?
Es ist so schrecklich schwer, an dieser Stelle mit Zahlen zu kommen und mit Abwägungen zu kommen. Ich glaube aber, wir müssen ganz grob solche Überlegungen durchführen, denn es geht ja um Entscheidungen pro und contra. Und ich würde das gerne ein ganz bisschen konkreter fassen. Weniger als Verteidigung eines Landes jetzt mal als Beispiel, sondern einer Stadt. Nehmen wir Mariupol. Mariupol ist sehr, sehr lange verteidigt worden. Es sind weit über 10.000 Zivilisten gestorben und die Stadt ist dem Erdboden gleichgemacht worden. Und das ist ein Moment, wo ich als Pazifist sage, vielleicht wäre es besser gewesen, frühzeitig in Mariupol die weiße Flagge zu hissen. Mir ist dann oft vorgeworfen worden, dass ich das so leicht vom sicheren Berlin aus sagen kann, dass ja nicht unter Beschuss steht und dass man wohlfeile Ratschläge von außen nicht gut geben soll, wenn man nicht selber bereit ist, ähnliche Entscheidungen zu treffen. Doch wenn ich mir vorstelle, dass beispielsweise Berlin in so einer Lage wäre, dass diese Stadt, die meine Kinder lieben und an die ich mich gewöhnt habe, von außen angegriffen wird und peu à peu zerschossen wird, dann wäre ich genauso dafür, die weiße Flagge zu hissen.
Wann wird denn aus dem Wunsch nach Frieden hierzulande Empathielosigkeit mit den Opfern in der Ukraine, die ja möglicherweise am Leben sind, aber ihre Heimat verloren haben?
Das ist die große, entsetzliche Seite dieser Angelegenheit, die damit zu tun hat, dass man einen Pazifismus haben kann, der die Augen vor der Wirklichkeit verschließt und einfach sagt, ohne mich, ich bin gegen alles, ich bin gegen Waffenlieferung, ich bin gegen Unterstützung, ich bin gegen Kriegsführung und so weiter und dann einfach die Augen zumacht vor den Opfern der Folgen dieser Entscheidung. Das ist keine, finde ich, akzeptable Form von Pazifismus und die Gegenposition im Pazifismus besteht darin, die Augen ganz, ganz weit für die Wirklichkeit aufzusperren und sowohl die Folgen des tatsächlichen Ablaufs der Ereignisse, die wir jetzt sehen, in den Blick zu nehmen, als auch sich vorzustellen, konkret vorzustellen, was es für die Leute bedeutet, wenn beispielsweise den Ratschlägen der Pazifisten gefolgt wird. Und in beiden Fällen haben wir unermessliches Leid und davor soll man die Augen genau nicht verschließen. So, und das ist ja genau der Grund dafür, warum ich sage, dass ich mich mit der Position, die ich vertrete, schuldig fühle, den Ukrainern gegenüber und auch lange damit gehadert habe, ob ich überhaupt diese Sachen so sagen soll und sehen soll, wie ich es jetzt ausgepackt habe. Was mich etwas beunruhigt ist, dass in diesem ganzen Streit ganz, ganz wenige Leute diese Zwischentöne und die Selbstzweifel artikulieren. Mir macht das schlaflose Nächte, dass ich in diesem Dilemma, in dieser tragischen Situation eigentlich nicht aus- noch einweis. Und dann nach langem Abwägen und hin und her zu einem Ergebnis komme, von dem ich weiß, dass es mich schuldig macht.
Versuchen wir mal ganz kurz, uns von der aktuellen Kriegssituation, also vom Krieg in der Ukraine, ein bisschen zu lösen und mal etwas theoretischer zu werden. Pazifistinnen und Pazifisten sind gegen Krieg. Das führt natürlich nicht dazu, dass Krieg nicht existiert, das ist klar. Können wir vielleicht so formulieren, Pazifisten dürften sich aber eben auch nicht davor drücken, zu präzisieren, gegen welchen Krieg sie eigentlich sind oder gegen welche Form von kriegerischen Handlungen sie sind?
Ja, also vielleicht sollten wir davon wegkommen, das als Schwarz-Weiß-Kiste aufzuziehen. Dann Schwarz-Weiß wäre, alles Kriegerische ist falsch und Ende der Durchsage. So einfach sollte man sich's, glaube ich, nicht machen. Vielleicht sollte man es eher so formulieren, je kriegerischer eine Handlungsoption, die vorgeschlagen wird, aussieht, umso moralisch zweifelhafter ist sie erstmal. Und dann muss man halt in die Details gehen und genau gucken, was in der Situation jetzt die Folgen der kriegerischen Handlungen und der Unterlassung dieser kriegerischen Handlungen wären. Und ein pragmatischer Pazifist wie ich würde dann beispielsweise sagen, dass es Situationen geben kann, wo der Verzicht auf die kriegerische Option so schlimmes Leid nach sich zieht, dass es inakzeptabel ist, dann beim Pazifismus zu verharren. Historisch war eine solche Situation der Krieg der Alliierten gegen Nazi-Deutschland. Namhafte Pazifisten haben in der Zeit explizit ihren Pazifismus eine Grenze gesetzt. Und das sehe ich ganz genauso. Es gibt einen Punkt, wo es verrückt wird, auf die friedliche Option zu setzen. Aber Pazifisten sind welche, die länger und hartnäckiger auf die friedliche Option setzen als andere. Andere geben sozusagen schneller nach und sagen schneller, wir haben schon wieder eine solche Situation, wie die Nazis über Europa gebracht haben. Und da sagen Pazifisten, halt mal, die Situationen sind so deutlich nicht vergleichbar.
Und wo verläuft die Grenze?
Es gibt, glaube ich, keine zahlenmäßige Grenze, die man jetzt nennen kann. Aber ich denke, es ist relativ deutlich, dass die Nazi-Barbarei, die von 1939 bis 1945 über Europa hinweg fegte, eine völlig andere Dimension ist als die Barbarei, die wir jetzt von den Russen sehen.
Sie unterscheiden ja, oder man unterscheidet ja auch grundsätzlich zwischen den Polen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass das innere Abwägen, mit dem Sie sich beschäftigen, natürlich einer Verantwortungsethik folgt, dass man über die Folgen des eigenen Tuns reflektiert. Wir befinden uns aber doch immer in einem grundsätzlichen Dilemma, dass wir immer nur über Wenn-Dann-Aussagen sprechen können. Hätten wir das gemacht, dann würde das passiert sein. Hätten wir das nicht getan, dann wäre das passiert. Kann man auf einer solchen Basis überhaupt valide Entscheidungen treffen, und sich entscheiden für eine pazifistische Haltung und zum Beispiel sich für ein Nein zu Waffenlieferungen oder eben für ein Ja zu Waffenlieferungen entscheiden?
Ja, wenn wir allwissend wären, dann wüssten wir, was die Konsequenzen unseres Tuns und Lassens sein werden. Dann wäre die Abwägung durchzuführen und alles wäre einfach. Keiner, der sich einer Verantwortungsethik unterwirft, weil ihm die Folgen seines Tuns und Lassens wichtig sind, hat dieses Wissen. Und das führt jetzt dazu, dass wir mit objektiven, sozusagen wissenschaftlichen Mitteln an diesem Punkt nicht weiterkommen. Und das ist genau der Punkt, wo ich meinen Pragmatismus aus der nordamerikanischen Philosophie-Szene von vor 100 Jahren ins Spiel bringe. Das ist eine Tradition, die in Deutschland nicht so bekannt ist und die eine sehr, sehr kluge Beobachtung gemacht hat, nämlich, dass wir bereits in dem Moment, wo wir auf die Wirklichkeit blicken und Szenarien und Alternativszenarien in den Blick nehmen, dass wir in dem Moment bereits unsere Werthaltungen importieren und mit hineinbringen. Und das bedeutet, dass die Frage, ob man Pazifist ist oder nicht, nicht so sehr an diesem Moralkriterium Verantwortungsethik beispielsweise festzumachen ist, sondern darauf, wie wir die Wirklichkeit einschätzen. Und um das ein ganz bisschen deutlicher zu sagen, sind Pazifisten Leute, die mit einem sehr, sehr starken Wert der Vorsichtigkeit unterwegs sind. Sie sorgen sich früher als andere vor unkontrollierten Eskalationen beispielsweise. Das ist ein bestimmter Wert, mit dem Pazifisten auf solche Konflikte blicken und dadurch dann zu anderen Einschätzungen der Wenn-Dann-Sätze kommen, die sich nämlich objektiv wertfrei gar nicht einschätzen lassen.
Wie kann man denn tatsächlich Pazifist sein und auch angesichts der aktuellen Lage bleiben, ohne die Schuld des Angreifers zu relativieren? Denn viele, die unter der Marke Pazifismus zum Beispiel Waffenlieferungen an die Ukraine kritisieren, bringen ja die NATO-Osterweiterung mit ins Spiel und relativieren in gewisser Weise die Schuld des Angreifers. Wie kann man Pazifist sein, ohne die Schuld des Angreifers zu relativieren? Das ist ja eine Frage, die für christlich fundierten Pazifismus durchaus von Relevanz ist.
Ja, also ich muss vorweg schicken, ich sehe nicht den geringsten Grund, davon abzurücken, dass Putin und seine Clique an diesem Krieg hundertprozentig schuld ist. So, jetzt kommen einige Leute und fangen an, in die Vergangenheit zurückzublicken, um zu schauen, ob der Westen irgendwelche Fehler gemacht hat, die Putins Aktion wahrscheinlicher gemacht haben. Ja, es bleibt ja dabei, Putin ist der Täter, aber man kann jetzt überlegen, was hätte der Westen machen müssen oder nicht machen dürfen, um an dieser Stelle das Übelste zu vermeiden. Das ist, finde ich, eine historisch interessante Frage. Ist auch völlig legitim, sie zu stellen. Wenn man versucht, etwas zu verstehen, hat man es ja damit noch nicht gerechtfertigt und entschuldigt. Aber ich muss sagen, angesichts angesichts dieses Krieges bin ich gar nicht so sicher, ob man sich in diese Debatte rein vertiefen sollte, denn in diesem Fall ist es so absolut deutlich, wer hier der Böse ist und wer die Opfer sind, dass es eigentlich Schnuppe ist, was wir hätten anders machen sollen damals. Wir sollten vielleicht jetzt in die Zukunft blicken und schauen, was für Chancen haben wir, aus diesem entsetzlichen Abnutzungskrieg rauszukommen, wie kann man das Ganze beenden. Und da ist, glaube ich, auch die westliche Politik gefragt, das kann man nicht alleine der Ukraine überlassen.
Wann wird aus dem Wunsch nach Frieden Empathielosigkeit mit den Opfern? Darüber habe ich gesprochen mit Olaf Müller, Professor für Philosophie an der HU Berlin. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In Guatemala in Zentralamerika sind schätzungsweise etwa 40% der Bevölkerung Angehörige der indigenen Gruppe der Maya. In den überregionalen Medien des Landes sind sie aber praktisch nicht existent. In einer Medienlandschaft, die extrem monopolisiert ist und im Wesentlichen einer Person gehört, einem aus Mexiko stammenden Medienmogul. Indigene Journalistinnen, die das ändern wollen, mit unabhängiger Berichterstattung, zum Beispiel auch über Umweltverschmutzung, jenseits der großen Fernsehkanäle, leben gefährlich. Das Land liegt im Ranking Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen auf Platz 124 von 180. In ihrer gefährlichen Arbeit werden die Maya-Journalistinnen inzwischen mehr und mehr unterstützt von Angehörigen verschiedener Religionsgemeinschaften. Andreas Burke hat in Guatemala recherchiert, wie diese Unterstützung aussieht.
Guatemaltekische Kameramänner in Jacken mit den Logos kleiner Produktionsfirmen filmen eine Demonstration. Eine europäische Fotografin stellt sich auf eine Parkbank, von der aus sie einen besseren Blick hat. Indigene Reporterinnen nutzen ihre Smartphones, um Fotos zu machen und Interviews aufzunehmen. In der Menge taucht mal hier, mal da der braune Hut und die farbenfrohe Tracht der Gemeindereporterin Angela Cook auf. Die junge Frau recherchiert für eine Reportage über die Lebenswirklichkeit von Maya-Frauen in Guatemala.
In einem Land wie diesem ist es sehr schwierig, sicherzustellen, dass die Rechte einer Frau respektiert werden. Uns steht ein Staat gegenüber, der vom Machismo geprägt ist. Seine Strukturen sind frauenfeindlich und patriarchal. Es ist sehr schwer, in den großen Medien Berichte über die ausgegrenzten Teile der Bevölkerung unterzubringen.
Angela Cook stammt aus dem Maya-Volk der Kaxikel. Sie schreibt für verschiedene alternative Publikationen in Guatemala und als Korrespondentin eines indigenen Radioprogramms in Quito, Ecuador. Im hinteren Teil des Protestzugs trifft sie auf einige Mitglieder der interreligiösen Vereinigung Sentinelas. Die Frauen und Männer tragen ein Banner mit der Aufschrift: Das Gesicht der Kriminalisierung ist weiblich, aber die Tapferkeit auch. Die Pressesprecherin der Vereinigung, Mayra Rodriguez, ist gerne bereit zu einem Interview.
Die Kriminalisierung nimmt zu. Immer häufiger sind mutige Frauen betroffen. Sie kämpfen gegen ein System, das von korrupten Machenschaften und persönlichen Interessen manipuliert wird. Wir verlangen Gerechtigkeit für alle Frauen, die verfolgt werden, weil sie ihre Rechte einfordern. Die ständige Bedrohung erzeugt ein Klima des Terrors.
In einer Rangliste der Pressefreiheit, die von der Organisation Reporter ohne Grenzen für das Jahr 2022 veröffentlicht wurde, steht Guatemala zwischen 180 Staaten im unteren Drittel. Die Vereinigung Sentinelas bemüht sich seit Jahren, Gläubige verschiedener Religionen im Engagement gegen Zensur und Korruption zusammenzuführen. Vor allem katholische und evangelikale Christen machen mit, aber auch Juden, Muslime, Buddhisten und Angehörige der Maya-Religion. Gemeinsam fordern sie ein Ende der Gewalt und mehr Transparenz in Medien, Wirtschaft und Politik.
Wir haben den Anspruch, dass Personen, die an einen Gott glauben, bereit sein sollten, sich für eine gerechte Sache einzusetzen. In Guatemala leidet die Hälfte der Kinder an chronischer Unterernährung. Das muss sich ändern. Frauen, die verfolgt werden, weil sie für ein besseres Land kämpfen, sind für uns ein Vorbild an Würde.
Als Politikwissenschaftlerin forscht Mayra Rodriguez zu Wechselwirkungen zwischen Politik und Religion. Als katholische Aktivistin bemüht sie sich, in verschiedenen Glaubensgemeinschaften politisches Engagement zu mobilisieren. Dazu kann die Berichterstattung indigener Journalistinnen einen wichtigen Beitrag leisten.
Las iglesias en general.
Die Kirchen sollten die Arbeit der Lokalreporterinnen nutzen, um die Gesellschaft für die Situation der indigenen Gemeinden zu sensibilisieren. Als Christinnen sind wir bemüht, unser Handeln mit dem Anspruch des Evangeliums in Einklang zu bringen. Es geht darum, das Wohl der Gemeinschaft zu fördern und für Gerechtigkeit einzutreten. Jesus hat dazu aufgefordert, unsere Nachbarn zu beschützen. Wir bemühen uns um Aufmerksamkeit für diejenigen Kameradinnen, die verfolgt werden, weil sie mit ihrem solidarischen Journalismus einen wertvollen Beitrag leisten.
In Guatemala kommt es immer wieder zu Anschlägen und auch Morden an Reporterinnen. In Lateinamerika gilt nur das Nachbarland Mexiko als noch gefährlicher für Journalisten. Angela Cook hofft, dass die Unterstützung religiöser Gruppen dazu beiträgt, sie und ihre Kolleginnen vor Übergriffen zu schützen.
Wenn du in Guatemala journalistisch arbeitest, hast du dich schon immer auf Konfrontationskurs zu der Regierung begeben. Wer die Interessen der Politiker durchkreuzt, bekommt Probleme. Wenn du darüber berichtest, wie die Frauen der indigenen Völker ihr Land und ihre Körper verteidigen, sieht dich die Regierung als internen Staatsfeind.
In ihrer journalistischen Arbeit ergreift Angela Cook Partei für die Maya-Frauen Guatemalas, die seit Jahrhunderten zu den am stärksten ausgegrenzten und diskriminierten Bevölkerungsgruppen des amerikanischen Kontinents zählen.
Wir Mayas werden bis heute als der Feind angesehen. Viele Leute können nicht akzeptieren, dass wir indigenen Frauen Widerstand leisten. Deshalb wollen sie verhindern, dass wir ein Mikrofon in die Hand nehmen und uns an der Berichterstattung beteiligen.
Der Demonstrationszug erreicht den zentralen Platz der Hauptstadt neben der Kathedrale der Erzdiözese von Guatemala Stadt. In dem Gebäude dahinter sitzt die Sozialwissenschaftlerin Gloria González an einem Schreibtisch aus Blech. Sie berät die guatemaltekische Bischofskonferenz in Fällen von Landkonflikten und bei der Ausarbeitung von Projekten für ländliche Entwicklung.
In jüngerer Zeit beobachten wir eine neue Dynamik. Die Anführer der Kämpfe indigener Gemeinden waren früher meist männliche Katecheten. Aber wenn es jetzt immer häufiger um die Bewahrung der Schöpfung und die Verteidigung der natürlichen Ressourcen geht, dann stehen Frauen an der Spitze des Widerstands. Mag sein, dass ihre Identifikation mit Mutter Natur besonders ausgeprägt ist.
Gloria González hält es für eine wichtige Aufgabe der Kirche, diese Frauen zu unterstützen.
In diesem Land leben wir alle in Gefahr. Aber das Risiko der Anführerinnen sozialer und ökologischer Bewegungen ist besonders groß. Einige mussten das Land verlassen, andere sind geblieben und ertragen die ständige Bedrohung. Manche sind im Gefängnis.
Auf kritische Berichte über Umweltverschmutzung großer Wirtschaftsprojekte wartet man in den Nachrichtensendungen der monopolisierten Fernsehkanäle Guatemalas vergeblich. Ihre Redaktionen dienen den Interessen der politisch und wirtschaftlich Mächtigen. Viele indigene Reporterinnen verstehen ihre unabhängige journalistische Arbeit als Alternative zu diesem Medienmonopol. Sie wollen die Aufmerksamkeit auf Entwicklungen lenken, die von der guatemaltekischen Gesellschaft sonst weitgehend ignoriert werden. Gloria González weiß, dass sich junge Reporterinnen wie Angela Cook oft in Gefahr bringen.
Sie begeben sich ins Auge des Hurricanes. Dort sind sie nicht nur deshalb besonders gefährdet, weil sie Frauen sind, sondern auch, weil sie einem Maya-Volk angehören. Ihre Stimmen sind wichtig. Sie können viele andere Menschen informieren und mobilisieren. Deshalb bemühen wir uns, ihnen mehr Gehör zu verschaffen.
Kamera und Mikrofon sind Werkzeuge des Journalismus, keine Waffen. Sie können nicht töten. In Guatemala sind sie zu wichtigen Bestandteilen des gewaltfreien Kampfes der indigenen Frauen für ihre Rechte geworden.
Maya-Journalistinnen in Guatemala, die einen gefährlichen Job machen und in dieser gefährlichen Arbeit unterstützt werden von Angehörigen unterschiedlicher Religionsgemeinschaften. Das war Tag für Tag für heute. Christiane Florin hatte die Redaktion und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.